Unser Thema heute heißt der Geistesempfang aus dem Gehörten des Glaubens. Der Text dazu steht in Galater 3, Vers 1 bis 5 und die Verse 10 bis 12. O unverständige Galater, wer hat euch verleitet, den Jesus Christus als angefahlt wordener vor die Augen geschrieben wurde? Allein dies will ich von euch lernen. Empfingt ihr den Geist aus Gesetzeswerken oder aus dem Gehörten des Glaubens? So Unverständige seid ihr. Als Angefangene im Geist vollendigt ihr nun im Fleisch. Habt ihr so vieles scheinbar erlitten? Ja, wenn es so ist, sogar scheinbar. Der euch nun den Geist darreicht und Vermögenskräfte in euch innen wirkt, ist es aus Werken des Gesetzes oder aus Gehörtem des Glaubens? Denn so viele, wie aus Werken des Gesetzes sind, sind unter Fluch. Denn geschrieben worden ist, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was in den Büchlein des Gesetzes geschrieben worden ist, um es zu tun. Dass aber im Gesetz niemand bei Gott gerechtfertigt wird, ist eindeutig, da der Gerechte aus Glauben leben wird. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der diese Geschriebenen getan hat, wird in ihnen leben.
Ja, danke. Das war der Text, um den es heute geht. Ich habe mir gedacht, was muss ein Mensch fühlen, der erkennt, dass seine gesamte von Adam her geerbte Schuld von Gott getilgt worden ist. Also wenn man das verstehen kann. Ich kann mich erinnern, das ist bei mir schon lange her, dann hast du so einen tiefen inneren Frieden. Also es ist wie eine Erlösung. Gell? Ein großer Stein fällt dir vom Herzen oder von der Schulter. Es gibt allerdings auch die andere Seite, nämlich dass jemand in Zweifel kommen könnte im Verlauf seines Glaubenslebens. Und ob das denn wirklich auch so ist. Gell? Er könnte verleitet werden, dass man sagt, wie bei den Galatern, du musst noch was tun. Gell? Also ohne deine Werke gibt es keine Rechtfertigung und auch keine Rettung. Also meine Werke sollen notwendig sein für dieses Ziel. Und dann könnte man ins Zweifeln kommen. Und unter diesem Gesichtspunkt ist der Galaterbrief geradezu revolutionär, könnte man sagen, weil dort gar das Gegenteil gelehrt wird. Das heißt, ein sogenannter frommer Werkchrist, kann man den nennen, wie manche sie nennen, gell, der ist ja schier am Verzweifeln, weil er findet das absolut anstößig, dass es ein gesetzesfreies Evangelium gibt. Gell? Also Evangelium ohne Gesetz. Und genauso war das auch zur Zeit des Paulus, als er den Galaterbrief geschrieben hat. Der alles verändernde Tod Jesu und die jüdische Gesetzlichkeit waren absolute Gegensätze. Und deswegen gab es auch so viele Verirrungen und Wirrungen in dieser Zeit. Und im Galaterbrief hat ja Paulus zuerst darüber gesprochen, dass es kein anderes Evangelium gibt als das, was er verkündet. Und dann ist noch über die Arbeitsaufteilung gesprochen worden. Und dann kommt er hier im Kapitel 3 an die wichtigste Stelle eigentlich des Briefes, die wir gerade eben gehört haben, diese Verse. Und deswegen ist es eigentlich traurig, wenn jemand das Evangelium mal verstanden hat und dann plötzlich zu der Ansicht kommt oder, wie soll man sagen, verleitet wird, zu der Ansicht, ich muss jetzt noch was tun, das alleine genügt nicht. Und damit wird ja der Blick für die Heilsgeschichte getrübt und deswegen brauchen wir, damit uns das nicht passiert, eine ganz glasklare Sicht auf die Heilsabsichten Gottes, auf seinen Heilsplan, auf das, was er an Verheißungen gemacht hat. Und damit wir nicht als Unverständige dann hier sitzen oder nachher nach Hause laufen, wie Paulus das hier den Galatern sagt im ersten Vers: O unverständige Galater, wer hat euch verleitet? Also auch das könnte uns passieren. Wir beten darum, dass das nicht geschieht, aber deswegen muss man drüber reden. Und jetzt nennt er sie Unverständige, das heißt eigentlich undenkend, gell, oder unbedacht zu sein. Das heißt, die Galater haben vergessen, die Gedanken Gottes mitzudenken, die auch sie schon zur Verfügung hatten, wie wir noch sehen werden, auch durch das Geschriebene der Propheten. Sie hatten also den Denksinn des Christus im Grunde verloren, zumindest etliche von ihnen. Und dass der so ganz wichtig ist, das hat er ja schon vorher den Korinthern mal ins Stammbuch geschrieben, in 1. Korinther 2, in Versen 15 und 16, und spricht er nämlich davon, wie wichtig gerade dieser Denksinn Gottes ist. Er sagt ja, der geistliche Mensch beurteilt zwar alles, er selbst aber wird von niemandem beurteilt. Denn wer erkannte den Denksinn des Herrn oder welcher Mensch wird ihn unterweisen? Und dann sagt er, wir haben Christi Denksinn. Also dann brauchst du auch keinen Menschen, der dich unterweist, weil dann kannst du alles beurteilen, was wichtig ist, nach der Schrift. Wir haben ja am Mittwoch im Hauskreis das ja auch gesagt, ohne Fachwissen ist schwierig, gell, in jeder Branche. Und hier unsere Branche in Anführungszeichen ist das Evangelium. Also sollte man wissen, worum es dabei geht. Und nicht solche Unverständige werden, wie das auch hier die Teile der Galater gewesen sind. Es gibt ein Gespräch Jesu mit den sogenannten Emmaus-Jüngern, wo er mit ihnen unterwegs ist und sie dann sagen, was da alles passiert ist in Jerusalem und dass der Christus gelitten hat und so weiter. Und da sagt er dann zu ihnen, in Lukas 24 ist das aufgezeichnet, Verse 25 und 26, sagt er auch, ihr Unverständigen, sagt er zu denen genauso, ihr Unverständigen, warum? Und im Herzen trägen, fügt er noch dazu, aufgrund von allem, was die Propheten sprachen, zu glauben. Also ihr seid unverständlich und träge, weil er nicht glaubt, was die Propheten gesagt haben. War es nicht für den Christus nötig zu leiden? Das haben doch die Propheten vorhergesagt. Lies Jesaja 53 zum Beispiel, eine Stelle, die fast jeder kennt. Gell? Also das Alte Testament spricht von Jesus. Jetzt sagt er zu ihnen, ihr Unverständigen, ja. In der Synagoge haben sie doch immer das gehört und später die Schriften des Alten Testamentes waren ja bekannt. Und das ganze Alte Testament redet von mir, sagt Jesus, gell? Bei Mose, den Propheten und den Psalmen, überall ist von Christus die Rede. Und deswegen sagt Paulus dann, wenn wir zurückgehen zu den Galatern, später im Kapitel 15, ihr liefet ideal, wer hinderte euch, dass ihr euch der Wahrheit nicht fügt? Also ist irgendwas passiert, irgendein äußerlicher Einfluss muss da gewesen sein, der die Galater umgestimmt hat, sodass sie jetzt im Zweifel waren und wieder zurück zum Gesetz wollten. Und von daher ist es wichtig jetzt für uns zu sehen, dass die Juden gesagt haben, das ist, wie Paulus den Gründern schreibt, ein Ärgernis, dass der Messias da gestorben sein soll, weil sie haben das ja nicht geglaubt. Und die Nationen Leute haben gesagt, was für eine Torheit, gell? Da soll einer für alle gestorben sein, was für ein Unsinn. Und diese beiden Strömungen gab es dadurch. Und jetzt hat Gott Folgendes gemacht, da sagt Paulus im ersten Gründerbrief, Kapitel 1, 21, denn weil in der Weisheit Gottes der Kosmos durch die Weisheit Gott nicht erkannte, wohl gefiel es ihm, durch die Torheit der Verkündigung die Glaubenden zu retten. Also diese törichte Botschaft, die da verkündet worden ist, es war der Messias oder einer starb für alle, hat Gott benutzt, dieses törichte Gott benutzt, um die zu finden, die glauben, was er verheißen hat. Und Paulus sagt ja, wir sind hingestellt, also unsere Waffen sind Waffen des Lichts und wir sind hingestellt, um Berechnungen der Menschen niederzureißen, also Logismen. Menschliche logische Schlüsse sind immer im Grunde gegen die Schrift. Wenn der Mensch sich logisch was ausdenkt, ohne Gott zu fragen, das geht immer schief. Und das kann man in unserer Zeit heute ganz besonders gut erkennen. An zum Beispiel dem sogenannten Geoengineering, also Wettermanipulation. In China ist das ganz offiziell, wird das gemacht. Bei uns ist das etwas verdeckt. Bist du dann Verschwörungstheoretiker, wenn du davon sprichst, obwohl das jeder am Himmel sehen kann. Also damit wird die Schöpfung beeinflusst. Und was passiert dann? Ich habe die Tage erst einen Bericht gelesen, diese Gifte, die da ausgeschüttet werden, verhindern Wolkenbildung zum Beispiel. Also man kann eine Dürre künstlich herstellen heute, man kann eine Überschwemmung künstlich herstellen, geht also alles zu machen. Aber die breite Masse hat davon keine Ahnung. Und was soll man dazu sagen? Und von daher sagt Paulus hier und uns das Wort Gottes, wir müssen die menschlichen Logismen mit dem Wort der Wahrheit niederreißen. Das ist unsere Waffe, weil in der Bibel steht, wie es wirklich ist und nicht in der Zeitung. Und deswegen kommt Paulus jetzt im nächsten Vers, im Vers 2, zum Hauptgedanken seines Briefes. Er sagt jetzt, allein dies will ich von euch lernen. Empfingt ihr den Geist aus Gesetzeswerken oder aus dem Gehörten des Glaubens? Die Antwort liegt eigentlich schon in der Frage, ja. Natürlich geht der Geistesempfang nicht aufgrund von Werken. Das ist ja Unsinn. Und der Ablauf, wie das funktioniert, dann hat ja Paulus auch im Epheserbrief, unter anderem Kapitel 1, Vers 13, das ist so einer meiner Lieblingsverse, uns mal vorgeführt, indem er gesagt hat, ja, seid Hörende, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung, in welchem ihr auch als Glaubende versiegelt wurdet mit dem Geist der Verheißung. Also wie ist der Ablauf? Ich muss was hören, gell? Das Wort der Wahrheit muss ich hören, oder das Wort des Glaubens muss ich hören, dann kann ich das glauben und dann bist du mit dem Geist versiegelt. Was ist denn der Umkehrschluss aus diesem Text? Das würde doch heißen, wenn einer nicht alles glaubt, was im Wort Gottes geschrieben steht, kann er nicht mit dem Geist versiegelt sein. Das ist eigentlich eine ganz einfache Logik. Und jetzt brauchst du nur mal durch die Christenheit zu gehen und überall den ganzen Ratschluss Gottes verkünden und dann wirst du merken, wie wenig Leute glauben, was geschrieben steht. Es ist leider so, gell? Ich habe es oft genug erlebt und ihr ja sicher auch schon, wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen. Also und dieses Siegel Gottes, diese Geistversiegelung, die kann sich niemand nehmen, weil Gott ist es, der den Geist gibt. Ich kann mir den nicht nehmen, auch nicht verdienen. Da nutzen keine Werke, überhaupt nichts. Wir haben genügend Schriftzeugnisse davon. Paulus, auch Johannes schreiben, Gott ist es, der den Geist gibt. Und von daher weist Paulus jetzt sozusagen nochmal erneut auf den kritischen Zustand der Galater hin im Vers 3, wenn er sagt, so unverständige seid ihr, als Angefangene im Geist, vollendigt ihr es nun im Fleisch. Also der geistliche Werteprozess der Galater hat sich irgendwie umgedreht. Sie haben mal was gelernt und dann gehen sie wieder zurück zum Fleisch in Anführungszeichen, also zu Gesetzeswerken. Und weiter hinten im Brief, im Kapitel 4, Vers 9, sagt er dann zu ihnen, nun aber als Gott Kennende, vielmehr aber als von Gott Gekannte, wie wendet ihr euch nochmals zu den Schwachen und armen Elementen zurück, denen ihr nochmals von neuem wie Sklaven dienen wollt. Also ihr habt euch umgewendet zu den schwachen Elementen, sagt er hier, also Gesetzeswerke. Und was sind sie dann? Sklaven dieser Werkgedanken. Das würde also heißen, das Rückwärtsgewandtsein unter die weltlichen Elemente oder die religionsgesetzlichen Bestimmungen ist eine Versklavung unter Gesetz. Und was ist jetzt die Konsequenz davon? Also wenn ich wieder was tun will, damit ich gerettet werde oder damit ich gerechtfertigt werde, oder was tun will, damit ich in den Himmel komme. Das ist die ganz einfache Version. Gell? Ja, was ist die Konsequenz denn davon? Das schreibt er später im Galaterbrief im Kapitel 5 und Versen 4 bis 8. Da sagt er, ihr wurdet unwirksam gemacht, weg von Christus, die ihr im Gesetz gerechtfertigt sein wollt. Ihr fielt aus der Gnade, denn wir sind im Geist aus Treue erwartungsvoll auf die Erwartung der Gerechtigkeit ausgerichtet. Denn in Christus Jesus ist weder Beschneidung zu etwas stark, noch Unbeschnittenheit, sondern durch Liebe innenwirkende Treue. Ihr lieft Ideal, wer hinderte euch, dass ihr euch der Wahrheit nicht fügt? Diese Überredung ist nicht aus dem, der euch beruft. Eine ganz schwere Kost eigentlich. Ja, gell? Was passiert also, wenn ich wieder Gesetzeswerke machen will, damit ich was von Gott kriege? Dann bin ich von Christus getrennt, sagt Paulus. Dann bin ich aus der Gnade gefallen. Gell? Das klingt hart. Aber wir müssen uns mal dessen bewusst sein, was das bedeutet. Das würde doch bedeuten, ich glaube, dass meine Werke, oder ich glaube, dass was Christus gemacht hat, nicht genügt. Ich muss noch was dazu tun, damit ich das Ziel erreiche. Und was ist denn das? Das ist ein Verwerfen der Gnade. Das ist alles Gnade. Aus Gnade sind wir gerettet. Aus Gnade dürfen wir glauben. Glaube ist geschenkt und so weiter. Gell? Also wir sollten das nicht unterschätzen. Wenn ich am Wort Gottes zweifle oder meine, ich muss noch was tun und mich heute den Religionsgesetzen unterwerfe, was immer das sein mag, bin ich im gleichen Zustand. Und Jesus hat schon mal in Johannes 6 eine ganz kritische Rede gehalten zu den Juden, und seine Lernenden waren auch dabei. Er hat gesagt, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken, gell? Dann habt ihr Leben. Ja, dass die Juden da ausflippen, das kann ich verstehen. Gell? Und sie haben das natürlich nicht verstanden, auch seine Lernenden nicht. Hat er gesagt, wollt ihr auch noch weggehen. Gell? Und wie erklärt er das dann? Er sagt dann im Vers 63, im Kapitel 6, Johannes Evangelium, der Geist ist es, der lebend macht, nicht das Fleisch. Das heißt, ihr müsst mein Fleisch essen, mein Blut trinken. Das war ja nur eine Metapher dafür, dass es eine geistliche Ebene gibt, erklärt Jesus dann. Gell? Also wenn wir wieder fleischlich denken oder fleischliche Werke vollbringen wollen, dann würde das bedeuten, dass wir den Geist ablehnen, weil der Geist ist es, der lebend macht. Meine Werke machen mich nicht lebend. Luther hat ja mal gesagt, der Römerbrief ist das Herzstück des Neuen Testamentes. Und in dem Herzstück des Neuen Testamentes hat Paulus im Kapitel 8, Vers 9 was dazu gesagt. Er sagt, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Geist Christi nicht hat, dieser ist nicht sein. Wir wissen ja aus Johannes 17, aus dem Gebet von Jesus, dass wir eine Wesenseinheit mit Vater, Sohn und Söhnen bilden. Das muss also heißen, wenn wir diesen geistlichen Wert, dass er alles gemacht hat, ablehnen und wieder ins Fleisch zurückkommen wollen, gäbe es auch diese Wesenseinheit nicht. Also mit der Sichtweise, ich muss was tun, das heißt nicht, dass wir nichts tun, gell? Aber ich muss was tun, um gerettet zu werden oder um gerechtfertigt zu werden, verliere ich die Gnade Gottes im Grunde und die Wesenseinheit mit ihm. Und von daher ist es eigentlich eine ganz gefährliche Entwicklung, wenn es sowas gibt. Wenn schon mal jemand weiter war, ist es ja noch schlimmer. Gell? Es gibt ja auch genug Gläubige, die überhaupt noch nicht bis dahin gekommen sind, dass sie das sehen können. Das hat ihnen noch keiner gesagt. Und deswegen sagt Paulus hier im Vers 4, habt ihr so vieles scheinbar gelitten? Ja, wenn es so ist, sogar scheinbar. Das heißt, die Drängnisse, die die Galater vorher hatten, die wurden ja auch angefeindet durch ihre Landsleute, wenn ich jetzt Christ werde. Und das ist ja absolut gegen das, was die Welt denkt. Deswegen sagt ja Paulus, die haben das als Torheit betrachtet. Wenn ich also hier dahin zurück will, dann wird das also heißen, wir haben scheinbar gelitten oder wir haben einen Scheinglaube. gibt es denn überhaupt einen Scheinglaube? Kann ich zum Scheinglaube, warum, aus welchen Gründen auch immer? Ich denke schon, auch Paulus gibt uns hier einen Hinweis im 1. Korinther 15, Versen 1 und 2, weil auch bei den Gründern war ja nicht alles in Ordnung. Er sagt hier, ich gebe euch aber bekannt, Brüder, das Evangelium, welches ich euch evangelisierte, welches ihr auch annahmt, in welchem ihr auch steht, durch welches ihr auch errettet seid, in dessen Wort ich euch verkündigt habe, wenn ihr es festhaltet, es sei denn, war ein langer Satz, jetzt kommt das Wichtige, es sei denn, dass ihr nur scheinbar glaubt. Kann ja sein, dass jemand in die Gemeinde oder in den Hauskreis oder sonst wohin gerne geht, weil es sind nette Leute, gell? Gibt da was zu essen und wir fühlen uns wohl untereinander. Und ich kann mir eigentlich nichts Besseres vorstellen, aber so richtig glauben kann ich das alles auch nicht. Gell? Also da sind wir noch im Wachstum. Das kann natürlich sein, dass jemand wachstümlich noch nicht so weit ist. Hier geht es ja um Leute, die es schon mal besser gewusst haben. Also das ist ja das Schlimme. Wir haben es gelernt, wir wissen, wie es wirklich ist. Und dann gehen wir zurück und fügen uns irgendwelchen Religionsgesetzen oder Menschenmeinungen oder was immer das sein mag. Und am Ende seines Briefes lernen wir aber dann, dass er die Hoffnung, ja Paulus, die Hoffnung nicht ganz aufgegeben hat für die Galater. Er bezeichnet sie ja am Ende des Briefes dann im Kapitel 5, Vers 10 als Hausgenossen des Glaubens. Also war die Hoffnung nicht ganz umsonst, gell? Dass sie noch die Kurve kriegen. Es ist ja gut, dass so ein Brief auch in unserem Neuen Testament steht, in unserer Bibel, gell? Dass du das mal siehst, was für Probleme die hatten. Und die sind ja heute nicht besser geworden, sind ja genau noch so. Und dass uns das eben nicht passiert, deswegen reden wir darüber. So, und jetzt im Vers 5 nimmt Paulus den Gedanken von Vers 2 wieder auf, indem er wieder eine Frage stellt. Er sagt ja, der euch nun den Geist darreicht und Vermögenskräfte in euch innen wirkt, ist es aus Werken des Gesetzes oder aus Gehörtem des Glaubens? Also wer reicht den Geist da? Wer innen wirkt Vermögenskräfte in uns? Haben wir diese Darreichung oder diese Innenwirkung selber gemacht? Haben wir daran Anteil? Fragen über Fragen, gell? Aber die Antwort ist, haben wir schon gegeben am Anfang mal, wo Paulus deutlich sagt, Gott ist es, der den Geist gibt. Also diese erste Frage kann man ganz leicht beantworten. Wer reicht den Geist da? Natürlich Gott selber in Christus und nicht wir. Von uns kann das niemand machen. Er gibt uns den Heiligen Geist. Was die zweite Frage angeht, das Innenwirken der Vermögenskräfte, da gibt es ja auch ganz klare Aussagen und vor allem auch eben bei Paulus. Er sagt zum Beispiel in 1. Korinther 12, was Interessantes ab Vers 8, er sagt hier, der Geist gibt Innenwirkungen von Vermögenskräften. Einem anderen in der Gemeinde gibt er Prophezeiungen oder Beurteilungen der Geister. Hier geht es um die Gnadengaben, gell? Und ein und derselbe Geist teilt das aus, einem jeden, nicht dasselbe, sondern wie er will. Natürlich macht der Geist nichts Eigenes. Jesus hat ja gesagt, der Geist nimmt nur von mir und ich habe es vom Vater. In Johannes 16 kann man das nachlesen. Aber diese Innenwirkung Gottes, die er in uns wirkt, ist nicht unser Werk, sondern sein Wirken durch seinen Geist. Niemand kann sich durch Werke den Geist Gottes aneignen. Das ist also absolut gegen die Schrift. Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt, sagt Paulus in Römer 3, Vers 20, weil denn durch Gesetzeserkenntnis der Verfehlung. Dazu war ja das Gesetz da, dass die Leute lernen sollen, wir brauchen jemanden, der uns davon befreit, weil wir selber das gar nicht alles halten können. Und deswegen sagt ja hier in unserem Text der Paulus, das kommt aus den Gehörden des Glaubens. Der Empfang des Geistes kommt aus den Gehörden des Glaubens. Das ist eine Genitivkonstruktion in einer, man muss jetzt nicht Grammatik lernen, gell, aber aus einer Genitivkonstruktion, die brauchst du mehrfach im Neuen Testament, ist immer der letzte Teil, der größere. Ich will euch ein Beispiel nennen. Die Hausfrauen oder die Mütter haben ja meistens eine Schürze, wenn sie in der Küche, ja, okay, gutes Beispiel. Also, die Schürze hat ja ein Band, wo man sich festmacht. Gell? Wenn du jetzt sagst, das Band der Schürze der Mutter, was ist denn jetzt das Größte in dieser Genitivkonstruktion? Natürlich die Mutter, gell? Nicht das Band und die Schürze. Ohne die Mutter wäre die Schürze sinnlos. Also das Gehörte des Glaubens, Genitivkonstruktion, was ist das Größere? Gibt auch noch beim Römer Kapitel 1 Gehorsam des Glaubens. Gell? Und so immer diese Genitivkonstruktion, musst du mal gucken. Das Letzte ist das Größere, das Wichtige. Also das Gehörte des Glaubens heißt also hier, der Glaube ist das Wichtige. Woher kommt also der Glaube? Römer Kapitel 10, Vers 17. Demnach ist der Glaube aus dem Gehörten. Ja. Das Gehörte durch Rede Christi. Deswegen sage ich auch manchmal, mit dem Gucken wird das nichts. Gell? Der Glaube kommt aus dem Gehörten, aus dem, was man gesehen hat. So, und wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir was hören von dem Glauben? Das sagt Paulus vorher im Römer 10, in Vers 14. Da sagt er, wie sollen sie sich daher auf den berufen, an den sie nicht glauben? Wie aber sollen sie dem glauben, von dem sie nicht hören? Wie aber werden sie hören ohne Heroldenden oder ohne Verkündiger, ohne das Wort zu predigen? Also wir müssen das Wort austeilen. Was das Wort dann macht, ist dem Wort seine Sache, weil wir können da nichts machen. Wir können das jemandem sagen. Und er sagt dann, lass mich in Ruhe, sag gut. Oder er hat halt eine Frage und dann kannst du weitermachen. Aber ich würde nie einen Fuß in die Tür stellen. Gell? Das machen andere. Gell? Wir müssen das Wort austeilen und gucken, wie das Wort dann wirkt. Darum geht es. Also das Gehörte des Glaubens, deshalb ist es wichtig, weil das Gehörte wichtig ist, dass man was sagt und dass einer was liest. Das wäre das Gleiche. Gell? So, und deswegen möchte ich nochmal an Epheser 1,13 erinnern, wir haben es vorhin schon mal gelesen, die Reihenfolge ist Hören, Glauben, Versiegelung. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du das glauben für dich. Gell? Ich sehe das Siegel nicht, ich glaube, was da steht. Ich glaube alles, was geschrieben steht, ich habe es gehört, ich höre es jeden Tag. Gell? Und von daher glaube ich, dass ich zu den Versiegelten gehöre. So einfach ist das. Und jetzt kannst du andere fragen, bist du versiegelt? Sagt er, weiß ich doch nicht, wieso, gell? Und dann kann man das erklären. Hast du das Wort Gottes schon mal gehört? Ja, in der Kirche und der Gemeinde, gell? Glaubst du alles, was geschrieben steht? Ja, alles kann man so ernst nicht nehmen, gell? Damit dann zu sagen, ja gut, dann musst du noch warten, gell? Bis Gott dir den Glauben schenkt. Dann bist du auch versiegelt. Ich nehme das ernst, diese Reihenfolge, weil sonst würde die nicht hier stehen. Gut, und jetzt macht Paulus hier im weiteren Verlauf seiner Rede im Galater Kapitel 3 ab Vers 10 den Unterschied zwischen Gesetz und Glaube nochmal deutlich. Er sagt, denn so viele wie aus Werken des Gesetzes sind unter Fluch, denn geschrieben worden ist, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was in den Büchlein des Gesetzes geschrieben worden ist, um es zu tun. Er bezieht sich hier vermutlich auf die dritte Rede Mose, die wir in 5. Mose 27 finden. Da heißt es im Vers 26, dass Mose sagt, verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrechterhält, sie zu tun. Und was hat das Volk gemacht? Das heißt, das Volk, das ganze Volk sagte Amen. Ja genau, wir tun das alles. Gut. Sie hatten einen großen Glauben in dem Moment. Ja, und warum ist das so mit dem Gesetz, mit dem Fluch, wie er hier sagt? Ja, weil das Gesetz Zorn bewirkt, weil das Gesetz dazu bringen soll, dass die Leute erkennen, ich kann das nicht halten, ich kann das gar nicht alles machen. Der alte Bund unter dem Gesetz macht klar, dass die Menschen eine Erlösung brauchten davon und dass das nichts Unbekanntes war. Wenn die nach Jerusalem hinaufgezogen sind an den Festtagen, da haben wir ja die Psalmen, die wie nennen die Bibel die meisten? Wallfahrtslieder. Ja. die sogenannten Wallfahrtslieder. Wörtlich heißt das Lieder der Hinaufsteigenden, weil die ja nach Jerusalem hochlaufen mussten. Und da gibt es einige. Und in Psalm 130 zum Beispiel, da singen die, wenn sie da nach Jerusalem laufen: Warte Israel auf Yahweh, denn Yahweh ist Huld und bei Yahweh ist Huld und viel Erlösung. Das haben die gesungen, gell? Ja, er wird Israel loskaufen von allen seinen Verschuldungen. Jetzt singen die so Lieder, glaube aber, sie müssen Gesetz halten, wobei das Gesetz Fluch ist, und Paulus sagt, weil es keiner halten kann. Also haben sie doch gewusst, dass sie eine Erlösung brauchen aus ihrem Gesetz. Und die Erlösung hat Christus gebracht, ganz klar. Und das hing aber nicht nur an dem Israel oder an den Juden, die ja ein Teil von Israel dann später waren, sondern da ist ja viel mehr passiert. Johannes sagt dann, 1. Johannes 2, Vers 2, er starb nicht nur für unsere Verfehlung, sondern für die des ganzen Kosmos. Gell? Und zum Kosmos gehören nach 1. Korinther 4, 9 auch die Engel. Also würde heißen, das Erlösungswerk Jesu ist ein allumfassendes Erlösungswerk gewesen. Es ging nicht nur um die Juden unter Gesetz. Aber wichtig ist zu wissen, dass der Auslöser im Grunde ist, und die in der heilsgeschichtlichen Abfolge kommt ja erst die Ekklesia, dann Israel und dann die restlichen Völker. Gut, und deswegen hat Paulus hier ja deutlich gemacht, weder eure Beschneidung nutzt euch was, noch eure Werke nutzen euch was. Das Ganze dient nur dazu, dass ihr merkt, dass ihr eben den Erlöser braucht. Und als das Apostelkonzil mal war, Apostelgeschichte 15, haben die ja die Nationenchristen und die Judenchristen hatten ja Probleme miteinander. Und da haben die Apostel ja eine gewisse Richtlinie erarbeitet, wer jetzt was zu halten hat oder auch nicht. Und da hat der Petrus mal zu den Juden gesagt: Ihr verlangt von den Nationenleuten Sachen, die eure Väter noch nicht mal konnten. Ja, also die waren unter Gesetz und haben das nicht gehalten. Und jetzt sollen die Nationenleute, sollen jetzt eure jüdischen Regeln und Gebräuche machen. Und deswegen ist er da sich nur auf, glaube ich, zwei Punkte waren, wo sie sich dann geeinigt haben mit dem Erstickten und der Hurerei. Gell. So, und deswegen kam ja Christus, um dieses ganze Gesetz zu erfüllen, damit es der Mensch nicht mehr machen muss, weil wir das Gesetz nicht erfüllen hätten können, auch die Juden nicht, niemand kann das. Deswegen sagt Paulus, Römer 10, Vers 4, denn Vollendigung des Gesetzes ist Christus, zur Gerechtigkeit jedem Glaubenden. Also Christus hat das Gesetz vollendet, vollständig erfüllt. Das hat er schon in seiner Bergpredigt vorhergesagt, ganz am Anfang seines Dienstes, Matthäus 5, Vers 17. Da hat er gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es vollständig zu erfüllen. Und jetzt ist die Frage, wie hat denn Christus das Gesetz vollständig erfüllt? Wir wissen ja, dass Gott Liebe ist. Wir wissen, dass Christus Göttlichkeit hat als Gottes Sohn, gleiche Wesensart, also ist auch Christus Liebe. Und Paulus schreibt in Römer 13, Vers 10, die Liebe ist die Vervollständigung des Gesetzes. Also die Gottesliebe hat das Gesetz vervollständigt in Christus. Deswegen kann niemand aus eigener Kraft gerecht werden, weil das hat alles Christus gemacht. Wir haben da eine ganz klare Botschaft in Römer Kapitel 3, Römer Kapitel 5. Lest, wie Luther gesagt hat, das Herzstück des Neuen Testamentes. Und da gehen dir ganze Kronleuchter auf, wenn du die ersten Kapitel liest, bis Kapitel, inklusive Kapitel 8, wo es um uns geht und anschließend dann um Israel. Also, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch für ihn gerechtfertigt, sagt Paulus in Römer 3. Sondern Gerechtigkeit Gottes kommt, wie? In deiner Bibel steht es, durch Glauben an Jesus Christus. Stimmt das? Gerechtigkeit Gottes kommt durch Treue Jesu Christi, steht da wörtlich. Weil ich an Jesus glaube, kommt Gottes Gerechtigkeit über die Menschheit, oder wie? Ist doch Unsinn, gell? Er hat doch alles gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Er hat vor 2000 Jahren für alle bezahlt. Da gab es mich hier noch gar nicht. Gell? waren wir in der Lende unserer Väter, oder wie könnte man sagen. Ja? Also durch Treue Jesu ist die Grundlage der Rechtfertigung, weil er alles erfüllt hat. Deswegen sind wir jetzt frei vom Gesetz. Deswegen brauchen wir keine eigenen Werke. Deswegen kann Paulus im Kolosserbrief schreiben, er hat dieses handgeschriebene, gegen uns gerichtete Gesetz und diese Dogmen an den Pfahl genagelt, an das Holz auf Golgatha. Das heißt, in diesem Moment, wo Christus gestorben ist, sind die Dogmen beseitigt worden. Und er hat sozusagen die Dogmen aus der Mitte enthoben, wie es Paulus ja nennt. Das mag ein sogenannter frommer Werkchrist als ungerecht empfinden. Die sagen ja gerne, warum strenge ich mich dann an? Also ich muss was tun und du musst nichts tun. Das ist ungerecht, gell? Ja, weil die Treue Jesu alles geändert hat. Wenn dieser fromme Mensch, der meint, er muss selber noch was tun, mal erst 2. Korinther 5, Vers 19 lesen würde, da fällt er vom Stuhl, gell? Weil da steht noch viel mehr drin. 2. Korinther 5 ist ja die Abhandlung, was auf Golgatha geschah und was Christus in seinem Opfer alles verändert hat. Und im Vers 19 heißt es dann hier, Gott war in Christus, auf Golgatha, gell? Den Kosmos für sich selber in jeder Beziehung verändernd. Gott hat den Kosmos in jeder Beziehung verändert. Und was ist jetzt der Knaller hier in dem Vers? Das kommt jetzt Ihnen, nämlich der Menschheit, ihre Übertretungen nicht zurechnend und in uns das Wort der Veränderung legend. Was heißt denn das? Die gesamte adamitische Schuld hat Christus auf Golgatha bezahlt. Er hat alles geändert. Selbst die Ungläubigen da draußen, denen wird nicht angerechnet, dass sie von Adam abstammen, dass sie Sünder sind von Adam her. Steht hier. Er rechnet die Übertretung nicht mehr zu, weil Jesus dafür bezahlt hat. Er ist für uns zur Verfehlung geworden, damit wir Gerechte sind. Also alle von Adam her geerbte Verfehlung ist erledigt. Da wird nichts mehr angerechnet. Weil jetzt können Sie sagen, ist ja einfach, gell? Kann ich mir zurücklehnen, Beine hochlegen, sagen Halleluja, gell? Jetzt ist Frieden. Ja, es gibt nur ein Kriterium, ein einziges Kriterium, was eine Gerichtsfolge nach sich zieht. Und da redet Jesus in Johannes 16 von, beziehungsweise Johannes hat seine Rede dort aufgeschrieben. Er spricht davon, wenn der Geist kommt, was der Geist macht. Er sagt, als Kommender wird jener den Kosmos betreffs Verfehlung und betreffs Gerechtigkeit und betreffs Gericht überführen. Und jetzt kommt der wichtige Satz, betreffs der Verfehlung, da sie nicht an mich glauben. Das heißt, die einzige Verfehlung, die es noch gibt, ist der Unglaube. Das, was wir von Adam her geerbt haben, ist erledigt. Und das ist die Frage, glaubst du alles, was geschrieben steht? Haben wir schon mal drüber gesprochen, gell? Bist du mit dem Geist versiegelt? Und die, die nicht glauben, werden durch Erziehungsmaßnahmen Gottes dazu gebracht, im Laufe der Zeit, das wird bei jedem anders sein, zu erkennen, dass Gott recht hat. Denk an Nebukadnezar, ja, da musste 7 Jahre Gras fressen und dann hat er erkannt, dass Gott recht hat. Ja, ist so. Und so hat jeder seine Erziehungsanstalt, sage ich mal gerne. Jeder wird die göttlichen Erziehungsmaßnahmen erhalten, die er braucht, um zum Glauben zu kommen. Gott rettet nur Gläubige, natürlich. Wenn das jemand sagt, sage ich immer, hast recht. Aber hast du was dagegen, dass Gott alle zum Glauben führt? Und dann sagst du immer, das gibt's nicht. Ne? Und da ist der Unglaube wieder groß. So, und deswegen hier in unserem Text im Vers 11 sagt dann Paulus noch, dass aber unter Gesetz niemand bei Gott gerechtfertigt wird, ist eindeutig, da der Gerechte aus Glauben leben wird. Ja, das ist jetzt so ein Satz, gell? Der erste Teil ist uns ja klar, aber dass dann er sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben, das ist hier eine Besonderheit im Grunde, die ich gleich erkläre. Ich will vorher noch mal ein Zitat von Karl Geyer euch vorlesen zu dem Thema hier. dass niemand durch Gesetz gerecht fertig wird. Karl Geyer hat gesagt, steht in Gnade und Herrlichkeit, 1998, Seite 61. Rechtfertigung ist mehr als Freispruch, ist mehr als Zusicherung der Straflosigkeit. Sie ist völlige Herstellung des Rechtszustandes und Einsetzung in den Stand der vollkommenen Gerechtigkeit Gottes. Zur Sühnung der Schuld genügte ein sterbender Heiland. Zur Wiedergutmachung braucht man einen lebenden Heiland. Darum sagt auch die Schrift, Römer 4,25, er ist unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden. Zitat Ende. Ja, Karl Geyer hat recht. Der Gerechte wird aus Glauben leben, sagt hier der Galaterbrief an der Stelle. Wo ist denn das her? Das ist ein Spruch aus Habakuk 2, Vers 4. Da empfängt Habakuk eine Botschaft von Gott. Gott spricht mit Habakuk und sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, macht hier etwas, gibt den Text wieder und sagt, der Gerechte wird aus meinem Glauben leben. Paulus lässt es offen, er hat ja keinen persönlichen Bezug in dem Text. Die Septuaginta-Übersetzer müssen doch verstanden haben, dass Gott hier mit Habakuk redet und sagt, der Gerechte wird aus meiner Treue leben, weil ich das alles veranlasse. Das Zitat gibt es dreimal im Neuen Testament. Der Habakuk wird dreimal zitiert. Das erste Mal in Römer 1, Vers 16. Da weist Paulus darauf hin, wie der Mensch gerechtfertigt wird. Er sagt hier, denn Gerechtigkeit Gottes ist in ihm, nämlich dem Evangelium, enthüllt, aus Glauben, zu Glauben, so wie geschrieben steht. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Gell? Welcher Glaube, welche Treue? Pistis heißt da Treue, Vertrauen eigentlich. Gell? Und natürlich der Gottestreue, unser Glaube, ich erinnere an Galater 2,16, das kommt gleich nach, ist ja nachgeordnet. Natürlich gibt es den, natürlich glauben wir, völlig klar, aber nicht als erstes. Erst glaubt Christus, also erst ist er treu, dann kann ich treu sein. Ohne seine Treue wäre mein Glaube sinnlos. Und diese Reihenfolge muss man bitte beachten. Und von daher diese Zitate im Neuen Testament, das dritte steht in Hebräer 10, 38, das kann man als Hausaufgabe lesen, dann sieht man deutlich, dass es hier nicht um unseren Glauben geht, in erster Linie, sondern um die Treue Gottes in Christus. Deswegen Galater 2, Vers 16, steht das ja dreimal in einem Vers. Und das, der erste Hinweis und der dritte, den kann man streichen, da könnte man das anstreichen. Bei euch steht da, ich lese es mal vor, damit ihr es zumindest mal gehört habt, Galater 2,16. Wer es noch nicht gestrichen hat, die mit mir schon 20 Jahre im Hauskreis sitzen, haben das bestimmt gemacht. Ja, Rosel, ja, genau. Da heißt es, wir nehmen aber wahr, dass ein Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt ist, wenn nicht, bei dir steht es, also bei euch steht es, durch Glauben an Jesus, und das ist verkehrt. Durch Treue Christi Jesu. Und jetzt kommt auch wir glauben an Christus Jesus. Logisch als Folge der Treue Jesu, auf dass wir aus Treue Christi gerechtfertigt werden. Nicht aus Werken des Gesetzes, da aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt werden wird. Also wir haben ja das Problem in der Grammatik, dass man den Genitiv ans Objekt binden kann oder auch ans Subjekt. Ich erspare euch die Fremdworte. Und da muss ich immer entscheiden, nach meiner heilsgeschichtlichen Kenntnis, mache ich das jetzt so oder mache ich das so? Und wenn wir wissen, dass die Treue Christi die Voraussetzung war für meinen Glauben, dann muss ich hier in dem Vers das erste an und das dritte anstreichen, weil ich muss hier subjektiv übersetzen und nicht objektiv. Und von daher passt das zur Heilsgeschichte und zu allen anderen Aussagen des Wortes Gottes auch. Wenn das nicht so wäre, dann würde ja mein Glaube als Eigenleistung eine Voraussetzung sein für meine Errettung und Rechtfertigung. Und das ist ja offensichtlich nicht der Fall, was wir heute schon mehrfach hier besprochen haben. Und da bin ich beim letzten Vers, Vers 12, wo Paulus nochmal schreibt, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der diese Geschriebenen getan hat, wird in ihnen leben. Ja, logisch, gell? Beim Gesetz musst du was tun. Jedes Gesetz erfordert eine Handlung. Auch die menschlichen Gesetze. Gesetz heißt, das und das wird gemacht, also ich muss was machen. Und so ist es auch bei Religionsgesetzen. Der Glaube hat es mit Vertrauen zu tun, mit Treue. Da geht es nicht um Handlung, Werke, um was zu tun. Und deswegen ein paar Verse weiter hier im Galater 3, Vers 21, sagt der Paulus, denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das Leben zu machen vermag, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit als Gesetz. Das Gesetz macht aber nicht lebend, sondern wie Paulus sagt, es führt in den Tod. Und jetzt kommt eigentlich das Größte, wenn das Gesetz in den Tod führt, was machen wir denn dann? Da müssen wir mal gucken, was Paulus in 1. Korinther 15, 36 dazu sagt. Er sagt, du Unbesonnener, was du sähst, wird nicht lebend gemacht, wenn es nicht zuvor sterbe. Also woher kommt das Leben? Aus dem Tod. Das würde also heißen, wenn der Paulus hier immer sich über das Gesetz beschwert, und lies mal Römer 7, gell, was ich tun will, mache ich nicht, sondern was ich nicht will, das mache ich. Er sagt hier, es entpuppte sich mir das Innenziel, also die Anweisung, die zielgemäßen Anweisungen des Gesetzes, entpuppten sich mir, dass sie hinein in Leben führen sollten, aber sie führten in den Tod. Das heißt, Israel ist da nicht verloren, weil sie unter Gesetz stehen, sondern sie werden sterben, weil sie unter Gesetz stehen und aus dem Gestorbenen zum Leben kommen. Weil das Gesäte muss erst sterben, ehe es Leben bringt. Grundsatz Gottes, göttliches Prinzip. Würde also heißen, dadurch, dass das Gesetz in den Tod führt, führt es danach in das Leben. Das ist göttliche Logik, gell? Unvorstellbar vielleicht für uns. Das ist in der Tat eine gute Botschaft. Ja, und deswegen kann ich am Ende nur sagen, ich wünsche euch, dass ihr diese Gewissheit für euch fassen könnt, dass unsere Werke uns nicht weiterbringen, sondern dass es um die Treue Christi geht. Das ist die Grundlage unseres Lebens. Amen.